Die Technik muss man natürlich erst einschalten. Hoppala. Schönen guten Morgen zusammen. Es sieht irgendwie schön aus, euch hier alle zu sehen. Schön weit auseinander, schön Abstand halten, das ist gut. Ja, wir haben ja eine etwas schwierige Zeit und in dieser Zeit ist es auch nicht so einfach zu leben, das festzuhalten, was man so im Leben gelernt hat, den Glauben, die Hoffnung und all diese Dinge. Klar, wir haben bald einen Impfstoff, aber wie es dann weitergeht, wie schnell das kommt, all das weiß man nicht. Ob es überhaupt eine Zeit nach Corona gibt, manche zweifeln ja dran. Ich hoffe, dass sich einiges ändern wird, dass es nicht ganz so hundertprozentig weitergeht, wie es bisher war, sondern dass da der Mensch sich schon ein bisschen umgestellt hat, auch in manchen Dingen. Aber so ist das halt. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann merkt man, dass das Volk Israel in der Zeit, in der wir jetzt sind, im Advent, ja auch so eine Zeit hatte, die nicht besonders schön war für das Volk. Die Römer waren dort, die haben ihren Mutwillen getrieben mit den Israeliten. Sie hatten ihre Freiheit verloren. Es war für diese Zeit eine recht dunkle Zeit und auch eine sehr schwierige Zeit. Und die Erwartung, dass sich etwas ändert, dass etwas besser wird, war in dieser Zeit sehr stark. Und so ist es bei uns ja auch. Wir feiern Advent in dieser Zeit, aber wir hoffen eigentlich darauf, dass sich etwas ändert, dass Corona besiegt wird. Wir erwarten, dass der Impfstoff wirkt, dass wir vielleicht wieder zu einem Alltag zurückkehren, der normaler wird, dass wir unsere Familien wieder treffen können zu Weihnachten. Die Aussichten scheinen ja da zu sein, aber wie es genau wird, weiß man nicht. Also wir haben eigentlich, zwar vielleicht nicht so wie Israel, aber doch eine gewisse Erwartung, die wir an die Zukunft stellen. Und das ist eigentlich der tiefere Sinn von Advent. Wir erwarten etwas. Wir erwarten etwas. Und in Offenbarung 22, 12 steht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas erwartet, ist vielleicht noch etwas abstrakt für den einen oder anderen, aber Advent bedeutet eben halt in der jetzigen Zeit, wir warten nicht mehr auf Jesus als das Kind, obwohl wir jetzt bald Weihnachten feiern und da ja dieses Krippenspiel immer so süß ist mit Baby und Eltern und so weiter. Aber das erwarten wir eigentlich in dieser jetzigen Zeit nicht, sondern wir erwarten den mächtigen König, der wieder zurückkommt, der starke Heiland, der alles wieder in Ordnung bringt. Die Israeliten damals haben gehofft und erwartet, dass ihr König kommt und sie von der Sklaverei der Römer befreit, dass Israel wieder ein Staat werden kann, dass es eine souveräne Regierung gibt und dass sie ihren Gottesdienst feiern konnten, ohne durch die Römer gestört zu werden. All das haben sie erwartet und sie wollten von daher auch aus ihrem tristen Alltag heraus. Das war so die damalige Erwartung. Unsere Erwartung ist, wie gesagt, vielleicht Befreiung von Corona, Befreiung von diesen staatlichen Zwangsmaßnahmen, in denen wir stehen. Ihr seht alle aus wie ja, Bankräuber, möchte ich mal sagen. So sind wir halt das überhaupt nicht mehr gewöhnt. Man sieht nur noch die Augen. All das erwarten wir bald ablegen zu dürfen und wieder zusammenzukommen, ganz normal. Vielleicht erwarten wir auch mal wieder eine richtige Umarmung mit jemandem, der jetzt nicht zum eigenen Hausstand gehört. Einfach mal wieder so ein bisschen seine Achtung und Zuneigung zeigen zu können. Nur der Ellbogen oder die Fußspitze ist ja auch ein bisschen wenig zur Begrüßung. All diese Dinge erwarten wir. Und so denke ich, sind wir eigentlich schon drin. Aber Jesus möchte uns auf etwas anderes hinweisen. Etwas, das weit über unsere kurzfristigen Erwartungen hinausgeht. Er möchte uns darauf zeigen, dass er bald wiederkommt. Ich kann euch nicht verraten, ob das noch zu meinen Lebzeiten oder euren Lebzeiten passiert, ob das noch ein paar hundert Jahre dauert oder nicht. All das weiß ich nicht. Aber versprochen hat er es. Er wird wiederkommen. Er wird nicht so wiederkommen, wie es damals war, so dass man dann irgendwo eingeladen wird zu einer Versammlung, da wird Jesus dann sprechen. So wird es nie wieder sein, sondern was jetzt passiert ist, er wird kommen in den Wolken und wird die Seinen mit sich nehmen. Der Fachausdruck dafür ist ja die Entrückung, und diese Entrückung wird passieren. Irgendwann wird er kommen und wird die Seinen zu sich nehmen. Alles, was da passiert, können wir uns vielleicht noch nicht vorstellen, und es klingt auch für manche ein bisschen wie Science Fiction, also weniger Science, mehr Fiction, also so eine Fantasiegeschichte, die da passieren könnte. Aber genau das wird passieren. Wir werden einmal von ihm entrückt, zu ihm hin entrückt. Und das meint dieser Vers aus Offenbarung 22. Jesus wird kommen und wird uns etwas geben, unsere Belohnung. Unsere Belohnung. Und diese Erwartung, dass wir einmal diese Welt verlassen und in die Herrlichkeit zu Jesus gehen, das ist das, was wir eigentlich in der jetzigen Zeit erwarten sollten. Ja. Letzte Woche haben wir, meine Frau und ich, mal darüber gesprochen, und sie hat mir da so eine komische Frage gestellt. Sie sagte, dass die Leute immer so enttäuscht sind oder Gott die Schuld geben, wenn irgendeine Katastrophe passiert. So nach dem Motto, hat Gott jetzt Corona geschickt als Strafe? Ist das ein Gericht Gottes oder wie auch immer? Sind das so Sachen, wo wir Gott die Schuld geben können, dass es jetzt so schlimm hier auf der Erde ist oder jedes Erdbeben oder? Und mir ist dabei eingefallen, beziehungsweise sie hat es ja auch gesagt, wir gucken eigentlich auf das Falsche. Wir haben eine falsche Erwartung oder so an diese Sache. Und eigentlich ist das auch so. Wenn wir nämlich erwarten, dass Gott diese Welt wiederherstellt, dass diese Welt perfekt wird irgendwann, dann muss ich euch ganz offen sagen, seid ihr enttäuscht. Das wird nicht passieren. Diese Welt wird zwar mindestens noch 1000 Jahre halten müssen, so lange dauert ja das 1000-jährige Reich, in der wir hier auf der Erde leben, beziehungsweise die Menschen, die dann leben, aber dann wird sie vergehen. Dann wird sie kaputt gehen. Ja? Dann wird es ein Krachen geben oder wie auch immer man das ausdrücken soll. Der Himmel wird sich zusammenrollen. Unser komplettes Universum wird vergehen. Und eine neue Erde und ein neuer Himmel werden entstehen. Etwas, was passieren wird. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Haus. Ja? Ein wunderschönes Haus. Das Haus steht an einem Fluss, etwas höher. Und dieser Fluss fängt an, immer reißender zu werden. Und er trägt immer mehr Uferböschung ab, immer mehr. Und man kann es direkt zusehen, ihr kennt ja vielleicht die Bilder, wenn so eine Flutkatastrophe ist, dass irgendwann das Haus unterspült wird und dann zusammenbricht. Ihr kennt das ja, wenn so ein Haus so langsam aber sicher den Hang runterrutscht und dann in seine Bestandteile zerfällt. Das ist unsere Erde. Sie wird irgendwann vergehen, das wissen wir Christen oder sollten uns zumindest daran erinnern. Und so ist unsere Erwartung, dass Gott immer auf dieser Erde alles so perfekt wiederherstellt, eine falsche. Denn würdet ihr das als Hausherr tun, würdet ihr noch kurz vor dem Zusammenbruch die Zimmer tapezieren, ein neues Bad einbauen, ja, oder? Oder irgendwelche großen Reparaturen machen? Nee, oder? Kein normaler Mensch würde in so ein Haus noch etwas investieren, weil es ist unrettbar verloren. Oder es biblisch auszudrücken, die ganze Schöpfung ist der Unvollkommenheit unterworfen. Mit uns, die wir auch Unvollkommenheit haben. Ja? Paulus sagt das, ich glaube Römer 8 oder so steht das. Ja? Wir sind also in der falschen Erwartung, wenn wir denken, alles, was hier auf der Erde mal kaputt geht, Katastrophe oder sonst irgendwie, hat was mit Gott zu tun. Das liegt einfach daran, weil unsere Erde dem Untergang geweiht ist und die wird auch immer schlimmer werden. Diese Katastrophen, weil so ein Haus bricht nicht von einmal zusammen, sondern da passiert immer mal dieses, dann entsteht da ein Riss, dann entsteht hier ein Riss, dann fällt mal eine halbe Decke runter und. Also wenn ihr euch das so vorstellt, werdet ihr in eurer Erwartung nicht enttäuscht. Was aber ist die Konsequenz, wenn es so ist? Was sind unsere Werke, die diese Erwartung dann wirklich entsprechen sollen? Meine Erwartung ist nicht, dass wir irgendwelche Systeme wiederherstellen, dass wir irgendwie eine perfekte Umgebung machen oder, sondern meine Erwartung ist, stellt euch vor, das ist jetzt nicht nur ein Einfamilienhaus, sondern ein Mietshaus, ja, was euch gehört, was würdet ihr denn dann machen? Würdet ihr sagen, Leute, ihr wohnt da jetzt so lange drin, bis das Ding zusammenbricht, damit ich meine Miete kriege? Ja? Nein, ihr würdet doch den Mietern sagen, passt auf Leute, das Ding fällt irgendwann mal den Abhang runter, sucht doch euch eine neue Bleibe. Das wird langsam gefährlich in dem Haus. Kommt raus, ja? Sucht euch was Neues. Und genau das ist es, was wir als Christen tun sollten. Wir sollten aufhören, irgendwelche Reparaturen durchzuführen, die mehr oder weniger oberflächlich sind, und den Menschen zu sagen, passt auf, es wird irgendwann gefährlich in eurem Leben. Kommt ihr raus. Und das ist die gute Botschaft. Das ist es, was Jesus uns hinterlassen hat. Warum Jesus der Retter ist. Es geht nicht um irgendwelche politischen Änderungen oder sonstige Dinge, so gut sie auch sein mögen und so wichtig das vielleicht auch ist in dem Augenblick. Es geht darum, Menschen dahin zu bringen, dass sie anfangen, gläubig zu werden, damit sie aus diesem, jetzt in dem Bild gesprochen, kaputten Haus herausgerettet werden, damit sie nicht mit diesem Haus in den Untergang stürzen. Darum geht es. Und das sind die Werke, die der Text hier der Offenbarung meint, die wir tun sollen. Das ist das Evangelium. Es gibt einen Ausweg aus diesem kaputten Haus. Es gibt einen Ausweg heraus. Es gibt einen Umzug, der mehr ist als das, was du dir vorstellen kannst. Nämlich in ein Haus, das dann wirklich perfekt ist. Das keine Runzeln und Kanten und Unzulänglichkeiten mehr hat. Oder wie es einmal in dem Witz heißt, mit den goldenen Wasserhähnen. Ob du die magst oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall eine First-Class-Umgebung, die Gott für uns bereitet hat. Und das ist unsere Quelle. Und wenn wir wissen, dass diese Welt einmal untergehen wird, dann sollten wir in dieser Richtung auch aktiv werden. Ich finde es immer so schade, dass man früher gesagt hat, ein Christ, der eine Hoffnung auf die Ewigkeit hat, wird inaktiv. Der engagiert sich hier nicht mehr. Aber eigentlich sollte doch genau das Gegenteil der Fall sein. Wenn du weißt, jemand ist in Gefahr, bleibst du dann stehen und guckst? Oh toll, da hat einer einen Autounfall gehabt. Super, der verblutet da. Na klasse, machst du das? Oder rufst du zumindest den Krankenwagen, die Feuerwehr oder wer auch immer, um dort Hilfe zu leisten? Man hilft doch gerne, und genau das sollte auch in unserem Herzen sein. Wir sind nicht da, um uns selbst zu retten. Wir sind gerettet. Wir könnten jetzt nichts mehr machen und wären doch gerettet. Aber die anderen Menschen, deine Familienangehörigen, deine Freunde, Menschen in deiner Umgebung, die haben doch noch vielleicht keine Beziehung zu Gott. Und die sollten gerettet werden. Steck deine Energie nicht in dein Haus, jetzt mal ganz praktisch gesagt, in deinen Garten oder in sonstige Dinge. Da wirst du irgendwann diese Dinge aufgeben müssen. Das ist jetzt für den Moment zwar schön und gut, aber steck deine Energie doch in das, was Ewigkeitswert hat. In das, wo Menschen dann in deine, ja, ich sag mal so, auf deinem Konto gut geschrieben werden, ja, wo du etwas für die Ewigkeit tust. Das ist jetzt kein Werk, das dich in den Himmel bringt, aber du bekommst deine Belohnung dafür. Und das ist doch das Tolle, ja. Überleg doch mal, du bist oben im Himmel und da kommen irgendwelche Leute zu dir und sagen, dass du das und das gemacht hast. Das hat mich in den Himmel gebracht. Wäre das nicht ein tolles Gefühl? Dass du sagst, Mensch, ich habe da mal jemanden zum Kaffee eingeladen und irgendwie sind wir auf den Glauben gekommen und das ist dem zu Herzen gegangen und er hat sich dann, vielleicht ohne dass du es weißt, für den Glauben geöffnet. Versteht mich, ich will euch hier nicht in eine Situation bringen, wo ihr sagt, wir brauchen nichts mehr für den Umweltschutz tun, wir brauchen nicht mehr das tun, wir brauchen nicht mehr das tun. Das meine ich gar nicht. Wir sollten unsere Pflicht und Schuldigkeit in dieser Richtung tun. Aber unsere Priorität sollte das nicht sein. Weil das ist Kosmetik. Das ist nur Kosmetik. Das ist, als wenn eine Frau mit 100 Jahren sich anfängt, super zu schminken und hier noch Botox rein und da noch Botox rein, damit sie noch so ein bisschen nach was aussieht. Ja, irgendwann ist der Körper fertig, oder? Das merken wir doch. Irgendwann ist die Figur nicht mehr top. Irgendwann ist der Bauch beim Mann größer, dass er seine unteren Extremitäten nicht mehr sehen kann und. Also irgendwann passieren solche Dinge, das ist unser Alter. Und willst du da ständig jetzt reinbuttern und reinbuttern? Noch eine Schönheitsoperation und noch eine. Und wenn du dann 80, 90 bist, dann geht der Körper sowieso vor die Hunde. Versteht ihr die Priorität? Natürlich sollen wir unseren Körper pflegen und gut aussehen, wenn es geht, ja? All das dafür zu tun. Aber es ist nicht die Priorität, oder? Irgendwann ist das alles einmal vorbei. Und wenn uns das klar wird, dass Jesus, wenn er kommt, uns etwas Neues schenkt, einen ganz neuen Körper zum Beispiel, ja, das ist ja die Verheißung, dann ist unser jetziger Körper zwar wichtig, um zu leben, aber er ist nicht heilsentscheidend. Er ist nicht existenziell, so wie wir das vielleicht manchmal denken. Oh, ich bin krank, jetzt geht es mir ganz schlecht. Oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Nein, den werden wir eh ablegen. Alles das, was du jetzt an Handicaps hast, wirst du im Himmel nicht mehr haben. Du wirst perfekt sein, einen perfekten Körper. Und wenn es dir jetzt schwerfällt, die Socken anzuziehen abends, ja, dann ist es halt so. Aber irgendwann macht dir solche Sachen nichts mehr aus. Die Prioritäten sind es, die ich meine. Natürlich gibt es Menschen, die sich engagieren und Dinge tun, aber es ist nicht unsere Priorität. Und wenn wir hineinschauen in die Kirchengeschichte, dann merken wir, es gab immer diese zwei Straßengräben. Die eine, die überhaupt nichts mehr gemacht hat und die andere, die sich nur noch hier in dieser Welt engagiert. Ich denke, der Mittelweg wäre richtig. Sich so zu verhalten, dass wir hier auf der Erde alles tun, was in unserer Macht steht, um zumindest noch das Leben lebenswert zu machen, auch für andere Menschen. Also Hungerhilfe und all diese Dinge, humanitären Hilfen, all diese Sachen. Aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht die Priorität, die Gott uns stellt, sondern Menschen tatsächlich dahin zu bringen, aus dieser Welt heraus gerettet zu werden. Braucht dieses Bild von dem untergehenden Haus und ihr werdet merken, wo die Prioritäten liegen sollen. Und wenn Menschen wirklich deine Priorität sind, dann ist es richtig. Was hat Jesus denn gemacht? Er hat die Leute enttäuscht. Er hat die Römer nicht vertrieben. Oder? Sie sind geblieben. Er hat auch den Alltag der Juden in Palästina nicht verbessert, oder? Er hat die Konflikte nicht gelöst, die es da gab. Hat er nicht gemacht. Was hat er denn überhaupt gemacht? Er hat einzelne Menschen oder von mir aus auch größere Gruppen zum Himmelreich gebracht. Er hat sie zu Himmelsbürgern gemacht, zu Menschen, die angefangen haben, anders zu denken. Ja? Und über die Jahrhunderte, wenn man sich die Kirchengeschichte anguckt, mit all ihren Höhen und Tiefen und Katastrophen und so weiter, ist es doch ganz, ganz leicht gelungen, diesen Menschen, die an Christus glauben, also den Christen, die Gesellschaft doch zu verändern. Irgendwann, das hat zwar fast 2000 Jahre gedauert, ist sogar die Sklaverei geächtet worden. Irgendwann im 18. Jahrhundert, ich weiß nicht, wann das letzte Sklavenschiff von Afrika weggefahren ist, war das letzte Mal, dass Menschen versklavt wurden. Bis heute werden Schwarze noch diskriminiert. Ja? Aber versteht, was ich meine? Das Gedankengut eines an Jesus glaubenden Menschen verändert die Welt. Nicht das System, das wir ändern, sondern der Mensch als Einzelne. Oder auch unsere humanistische Gesellschaftsform ist christlich geprägt. Schaut in die arabische Welt, die haben ganz andere Wertvorstellungen als wir. Oder auch zu den japanisch oder chinesisch geprägten Menschen. Das sind ganz andere Wertvorstellungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dieser Kultur mal auseinandergesetzt habt. Was wir haben, unsere Denkweise ist christlich geprägt. Unser Grundgesetz ist eigentlich ein Stück Gesetz aus dem Christentum. Also wir verändern schon etwas, aber wir verändern eher den Menschen als das System. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat durch das Gebot der Nächstenliebe, durch das Gebot, alle Menschen sind vor Gott gleich, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau vor Gott, all das sind ja Gedanken, die sind uns ganz nah, oder? Das hat zwar, ehrlich gesagt, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gedauert, aber dieses Gedankengut hat unsere Gesellschaft überschwemmt. Im arabischen Raum sind die Frauen nicht so viel wert wie hier. Ja, da müssen sie in Sack und Asche rumlaufen mit ihrem komischen Vollkörperschutz und. Das ist für uns fremd, ich weiß. Aber der Weg dahin über die Jahrhunderte war lang und beschwerlich und auch manches Mal mit viel, viel Blut erkauft. Aber das Gedankengut dahinter ist meiner Meinung nach von uns Christen hineingebracht worden, nach und nach. Ja, nicht perfekt, ging viel schief, ja, ging auch viel daneben, aber es ist doch eine Prägung unserer Gesellschaft. Und versteht mich jetzt bitte richtig, wenn wir die Menschen zu Christus bringen und sie Christ werden, verändern wir dadurch auch immer einen kleinen Teil unserer Gesellschaft. Ich habe das erlebt, ein Mann, der seine Frau geschlagen hat, ist gläubig geworden und nach einer gewissen Auseinandersetzung, auch mit mir, hat er damit aufgehört. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich hätte man diesen Mann jetzt auch dahin bringen können oder beziehungsweise die Frau, dass sie ihren Mann verlässt, aber so rum war es besser. Als der Mann gläubig wurde, hörte er auf damit. Alkoholsüchtige hörten auf zu trinken, weil sie Christen wurden und. Also meine Intention ist, änderst du einen Menschen, indem du ihn zu Christus bringst, änderst du die Welt. Nicht andersrum. Und das ist das, was Jesus eigentlich in unsere Herzen hineinlegen möchte. Schraub nicht an dem Haus, schraub nicht an dieser Welt herum als oberstes Ziel, das dir in irgendeiner Weise Sinn geben soll, sondern versuch Menschen zu Jesus zu bringen. Und du wirst die Welt ändern. Das ist das Geheimnis. Und so kann man das eigentlich verstehen, wie Jesus das gemeint hat. Und das ist unsere Erwartung. Jesus kommt wieder. Dein Ziel, deine Zukunft ist gesichert. Ja, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ob dich Corona nun dahinrafft oder ob du durch ein Erdbeben umkommst oder ein Meteorit auf dich stürzt, alles kein Problem. Weil du weißt ja, wo du hingehst, oder? Vor solchen Dingen brauchst du keine Angst mehr zu haben, also faktisch nicht mehr vor dem Tod. Aber das gibt dir doch Kraft und Zeit, dich dann dafür einzusetzen, dass das anderen genauso geht wie dir. Und das ist das, was Advent uns geben soll. Sie soll uns die Kraft geben, weil unsere Zukunft feststeht, damit wir jetzt Kraft haben, diese überflüssige Zeit, die wir uns durch Sorgen und Probleme bereitet haben, dazu zu nutzen, vielleicht Menschen davon zu überzeugen, dass sie Christ sind. Ich weiß, es ist jetzt in dieser Zeit schwer, Menschen einzuladen oder mit Menschen überhaupt in Kontakt zu gehen. Aber bete doch mal drum. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, die ganz speziell für dich da ist, wo du Familienangehörige, Freunde oder andere etwas von dir, von deinem Glauben mitgeben kannst, damit sie sich für Jesus entscheiden. Und diese Erwartung möchte ich euch geben. Gott ist bei uns, Gott ist für uns, er hilft uns und er gibt uns, was wir brauchen. Richte vielleicht dein Ziel etwas neu aus und du wirst merken, plötzlich kommen Ideen, wie du Menschen für den Glauben gewinnen kannst. Das Haus geht unter, aber nicht der Mensch. Er wird errettet werden. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Amen. Beten wir noch zusammen, ja?